Vorab sage ich erst mal an, wo wir heute sind. Wir sind am 21. September in München, und zwar in Neuperlach, mitten im Zentrum eines Neubaugebietes mit einem ganz alten Stück und einem ganz neuen Schauspieler. Und vielleicht stellen Sie sich einfach selber vor, weil Sie haben sich jetzt auf der Bühne mit einer Rolle vorgestellt, die ich gleich noch mal etwas mit Ihnen besprechen werde. Aber erst mal reden wir über Sie, Peter.
Ja, genau. Mein Name ist Peter Blum. Ich komme aus Mainz, bin fast 25 Jahre alt und studiere an der Bayerischen Theaterakademie August Everding Schauspiel.
Sie sind 25 Jahre alt.
Fast.
Der Mensch, dessen Stimme Sie auf dem Tonband repräsentieren, ist 39. Und der Mensch, den Sie auf der Bühne repräsentieren, ist 69. Ich will jetzt nicht fragen, wie einfach oder schwer das war, sondern ich will fragen, welche von den drei Altersgruppen hat Ihnen am meisten selbst gefallen?
Na, wahrscheinlich der Mittlere. Der Mittlere, der eben, wie er selbst sagt, auf dem Kamm der Welle sich befindet, zumindest intellektuell. Und der schon was hinter sich hat, auch Schönes, was er beschreibt, was er auch zum Teil sehr bewusst hinter sich gelassen hat und jetzt ausblickt. Und das ist die Stelle, die dem 69-Jährigen überhaupt nicht gefällt, wenn der dann ins Schwärmen kommt und wenn der eine Vision entwirft und den festen Glauben konstatiert, dass da noch was kommt, und zwar irgendwas Wesentliches, wofür das ganze vermeintliche Glück wegschiebt. Und das finde ich eigentlich den faszinierendsten Moment, auf den sich ja dann zwangsläufig der Alter auch wieder beziehen muss.
Bei dem Studium an der Rolle, haben Sie da noch einen Punkt gefunden, wo irgendetwas von diesem Wesentlichen am Schluss dieses Lebens nochmal aufscheint?
Ja, schon. Und zwar besonders im Herzen liegt mir ein Halbsatz des 69-Jährigen. Und zwar ist es der Halbsatz: Ich habe mich manchmal nachts gefragt, ob ein letzter Versuch nicht vielleicht doch. Und dann bricht er ab und ist sehr, sehr zynisch und kanzelt sich komplett ab. Und dieser Satz, der will irgendwo hin. So, ich habe für mich natürlich fürs Spielen beschlossen, wo er hingeht. Aber da denke ich mir dann auch, komm, sag's doch. Sag's doch. Aber er sagt's nicht, weil es ist das große Geheimnis, dass wir entweder alle selbst mit unseren Leerstellen versuchen zu füllen und wahrscheinlich niemals gefüllt bekommen. Aber das ist ein wunderbarer, spannender Moment. Und ganz spannend ja auch im Zusammenhang, direkt unmittelbar davor ist diese Geschichte, ja, wie früher, als ich noch kurze Hosen trug, und er entwirft das Bild der Vesper. Und dann sagt er das, und das ist wie nochmal ein Eintauchen eigentlich, so, es könnte vielleicht doch noch, vielleicht habe ich doch noch eine Hoffnung, und die zerstört er sich dann selbst.
Jetzt haben wir schon zwei Altersgruppen gestreift. Des 69-Jährigen, des 39-Jährigen. Und in Ihrem eigenen Alter, wären Sie bereit für das Interview, diesen Satz zu verraten, den er selber mit 69 nicht gesagt hat?
Nee, allein deshalb, weil Beckett hat es ja nicht umsonst ausgelassen. Also das ist ja ein bewusster Zug, zumal es wäre erschreckend platt und erschreckend enttäuschend, wenn ich das jetzt sagen würde.
Aber Beckett hat das Stück geschrieben zu seinem eigenen Geburtstag, als er 50 wurde. Und damals war er alles andere als berühmt. Haben Sie das selber mit reflektiert oder hatte das keine große Bedeutung?
Tatsächlich ganz wenig. Ich habe mit dem Regisseur zusammengearbeitet und wir haben uns eigentlich mal, abgesehen von wenigen Anleihen und wenigen Bezügen, so halt, was man dann Materialsichtung nennt, wo man irgendwie mal einen Film guckt über 5 oder 6 Minuten, ganz wenig daran orientiert, ganz bewusst, weil er ja auch innerhalb seiner Inszenierung schon ein bisschen besondere Akzente setzt. Deshalb, also das wusste ich gar nicht, dass er sich das selbst zum 50. geschrieben hat.
Diese Akzente haben natürlich eine besondere Spannung, eine besondere Spielfreude, auch einige Überraschungseffekte. Wie sind Sie damit umgegangen? Weil Sie haben das Stück gelesen, Sie haben es sicherlich auch in anderen Rollen gesehen. War das eine Überraschung? War das eine Erleichterung für das eigene Spiel? Oder war das auch eine Hemmschwelle, bestimmte Sachen nicht zu tun?
Also tatsächlich, die Hemmschwellen wurden bei mir nach und nach abgebaut. Ich hatte am Anfang bei bestimmten Sachen, würde ich niemals öffentlich sagen, aber habe ich mir natürlich schon gedacht, kannst du das machen? Willst du das? Das ist irgendwie, zumal tatsächlich das Stück formal und sprachlich so hohe Maßstäbe, es ist so unglaublich. Ich habe dieses Stück in die Hand bekommen und habe es gelesen und konnte nur heulen, weil ich es gelesen habe.
Wir reden über die Einsamkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Genau. Ich habe von dem Stück zum ersten Mal gehört, hatte von Beckett nur Warten auf Godot irgendwie wirklich präsent. In der NDR-Landesschau gehört von Klaus-Maria Brandauer, der das irgendwie im Norden auf verschiedenen Ferieninseln gespielt hat und da getourt ist. Und er hat ein Interview gegeben und ich fand das alles sehr beeindruckend. Das war lange bevor ich am Theater in irgendeiner Funktion war. Und fand das schon komisch. Also allein das letzte Band habe ich mich gefragt, was ist das für ein Band? Also worum geht's da? Und dann auch die Tatsache, dass sich jemand selbst abhört und selbst aufnimmt und das auf einer Bühne. Und ich habe mich wirklich gefragt, ist das nicht furchtbar langweilig? Und ich war tatsächlich in einem ganz seltsamen Zwiespalt, als ich die Fassung und das Konzept von Makanyan Zerefai bekommen habe, weil auf der einen Seite ist es natürlich eine Riesenehre, so ein Stück zu spielen mit 25, wo andere großartige Schauspieler sich mit 70 oder zumindest mit weit über 60 ranwagen. Und eben im Zwiespalt, nämlich auf der einen Seite die Erneuerung, die etwas andere Rahmung. Erstmal, oh, da kommt was dazu und ich weiß tatsächlich, also allein so wie es da steht, habe ich das Gefühl, das gibt ihm nicht mehr. Und auf der anderen Seite, im tatsächlichen Probenprozess hat mich es dann sehr erleichtert, weil ich nicht den Druck hatte zu sagen, ja, du musst jetzt wie Brandauer spielen oder wie Gerd Voss oder wer auch immer, sondern du kannst einfach, du versuchst da einen anderen Weg zu gehen, du versuchst zu einem gewissen Maße eine andere Geschichte zu erzählen.
Wir kommen auf das Thema des jugendlichen Greisen gleich nochmal zurück, aber wir bauen einen kleinen Cliffhanger vorab rein und der heißt: Ist das Thema der Erneuerung dieses Stückes damit gelöst, dass man ein Tonband durch eine Kassette ersetzt?
Nein. Also es wäre auch schade, wenn die Inszenierung was lösen wollte. Also das ist ja eigentlich das, was wir versucht haben, nicht zu tun. Wir haben eher versucht, nochmal andere Fragen zu stellen, andere Spannungsverhältnisse zu setzen. Ich glaube, was die Kassette als Medium reizvoll macht, ist, dass sie eine wahnsinnig kurze Wertigkeitszeit hatte. Also die war, ich weiß nicht, maximal 15 Jahre, sowas in der Ecke, war es wirklich populäres Medium, das benutzt wurde. Aber schon zu meiner Kindheit zum Beispiel war das Ausnahme und dann gab es schon die CDs. Es hat mich ein bisschen erinnert an diese MD-Kassetten, die es eine Weile gab, die auch sich so nicht durchgesetzt haben und von denen ich immer nur gehört habe, es gibt Leute und die haben immer gesagt, ja, wir sind ganz vorne an der Forschung. Und ich habe immer darauf gewartet, dass eines Tages der Moment kommt, wo ich sage, ich muss mir so einen MD-Rekorder kaufen. Aber der kam nie. Und das ist bei der Kassette, finde ich, ähnlich.
Kann man so weit gehen und sagen, dass die Altersgruppen, die wir vorhin gespiegelt haben, den fast 25-Jährigen, den 39-Jährigen und den 69-Jährigen, in diesen drei Generationen gegenüberstellt eine Generation von Technikfolgen, die viel kürzer, viel schneller und vielleicht sogar viel abrupter sind?
Kann man bestimmt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man es muss. Also ich finde tatsächlich, die Rolle des Mediums, der Technik in dem Stück, gibt quasi dieser Rückschau eine Qualität. Nämlich auf der einen Seite, dass ein Tonband eben nicht klingt wie eine CD und auch nicht klingt wie ich spreche es aktuell im Moment. Und zum anderen natürlich auch den Widerschein, gerade bei Kassetten noch extremer, CDs und DVDs und diesem Ganzen, was da noch auf uns zukommt, digital ist ja noch schlimmer, von Verfall. Also es gibt einen ganz allmählichen, schleichenden Verfall bei diesen Medien, die einfach die Datengenauigkeit verlieren. Und das hängt für mich tatsächlich mit dem Prozess der Erinnerung zusammen. Eine gute Freundin von mir, da hatte den Satz gesagt, erinnern heißt eigentlich immer aktives Vergessen. Also eine Erinnerung, einen tatsächlichen Eindruck, mit was zu überschreiben, was ich jetzt auch haben möchte oder was ich glaube zu sehen. Und indem ich das immer wieder durchlaufen lasse, fast wie eine Kassette immer wieder überspiele, komme ich irgendwann zu dem Punkt, dass das meine Wahrheit wird. Und wenn ich dann eben auf eine Kassette stoße, die ich vor 30 Jahren aufgenommen habe, dann kann ich das nicht mehr überblenden.
Eine Frage, die sich daran anschließt und hoffentlich nicht zu persönlich ist: Wie geht man denn dann mit dem Prozess des Erinnerungsvermögens oder der Erinnerungsmöglichkeit um, wenn man als Referenz nur noch eine Timeline bei Facebook hat oder ein Snapchat mit 24 Stunden?
Das finde ich tatsächlich ist der Kniff eigentlich bei Beckets Stück, dass das Abspielen des Bandes alleine die Bedeutung nicht überträgt, sondern es braucht den Krab, der zuhört, und daran anschließend Bilder wiedererlebt. Und ich glaube, bei allem Respekt vor den sozialen Medien und vor den Aufnahmetechniken, Das sind letztendlich immer nur der Versuch, Ankerpunkte zu setzen in eine Wahrnehmung, in ein Wiedererleben. Und es kann ganz schnell, wenn dieses Wiedererleben nicht mehr stattfindet, sondern wenn es sich nur noch um, schau mal da das Bild und da der Audiofile, kann sich ganz schnell umdrehen, sodass man eigentlich mehr vergisst als erinnert und de facto dann am Ende auch weniger erlebt.
Ich extrapoliere das jetzt mal und sage, mit dem Theaterstück entdecken wir ein Stück der analogen Zeit wieder, die wir im Digitalen verloren haben?
Ja, kann man so sagen. Es ist nur die Frage, ob es wirklich verloren geht. Ob es nicht viel mehr tatsächlich von den Menschen, die sich völlig auf soziale Medien, auf digitale Speichermedien und so weiter verlassen, ob das nicht ein Wahn ist und sie früher oder später feststellen müssen, dass der leer ist und dass sie auch nur die Stellen wirklich erinnern können, mit denen sie Erlebtes verbinden.
Und damit sind wir wieder bei dem jugendlichen, ja Helden nicht, sondern bei dem jugendlichen Peter, der mir gegenüber sitzt und auf der Bühne überhaupt erst die Verwandlung in diese alte Figur mitmacht. Das war ja interessant zu sehen. Wir haben die ganze Regieanweisung als Teil eines Textes, der sie dazu in die Lage versetzt, allmählich in diese Rolle reinzuschlüpfen. War das so oder war das anders gemeint?
Das war schon so gemeint. Eben auch das war eine wunderbare Hilfe für mich, weil ich nicht den Druck hatte, auf die Bühne kommen zu müssen und dann zu sagen, so, hier bin ich. Wobei das ja auch, also mit Vorläufen und so weiter, man erarbeitet sich das ja dann auch Schritt für Schritt. Ich kann nicht verstecken, dass ich fast 25 bin. Sondern wenn, dann muss man damit, glaube ich, offensiv umgehen und muss zeigen, ich versuche hier was, es kann scheitern, kann auch komplett in die Hose gehen, das kann desaströs enden, aber ich versuche was und irgendwann, obwohl man am Anfang den 25-Jährigen noch ganz klar sieht, übernimmt auch so eine Theaterlogik und dagegen kann sich keiner wehren. Irgendwann mit der Maske, mit der Körperlichkeit, mit der Art und Weise, mich zu bewegen, zu sprechen, irgendwann übernimmt eine Theaterlogik und dann stört man sich auch nicht tatsächlich dran, wenn ich dann meine Handbewegung vielleicht einen Ticken zu schnell mache. Und das ist auch so schön, weil man ganz auf das Theater vertrauen kann.
Peter Blum, wenn ich hier noch kein Kompliment gemacht habe, dann obliegt das sicherlich meiner Rolle als Beobachter. Aber zumindest das sei gesagt. Sie sitzen hier am Ende der Premiere in einer kalten Umgebung. Ihre Freunde sitzen gegenüber, ihre Eltern warten auf Sie. Wir sollten Sie so schnell als möglich aus diesem kleinen Umfeld dieses Interviews entlassen. Aber anstatt noch eine letzte Frage zu stellen, frage ich Sie, welche Frage hätte ich noch aus Ihrer Sicht stellen sollen oder welche hätten Sie noch gerne beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe?
Das ist ein alter Interviewer-Trick. Es ist letztendlich eine Frage, auf die ich eigentlich selbst keine Antwort geben kann, weil es die Frage ist, die mich auch in der Erarbeitung jetzt der Rolle immer wieder beschäftigt hat, weil es natürlich darum geht, irgendwie ein Leben, man schaut 69 Jahre zurück, ja, wenn man bewusst lebt, vielleicht nur 65, so hat Erinnerungen, es tauchen diese Liebesgeschichten auf, die verschiedenen, die auch ganz unterschiedlich schattiert werden, so von der Stimmung. Und für mich ist eigentlich die Frage, und da kann ich nur ganz offensiv dagegen anleben, was kann ich tun, damit ich so nicht ende?
Manchmal gibt es Fragen, die mehr wert sind als 10.000 Antworten. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Dankeschön.